Hallihallo, Hallöchen. Ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Weiberspeck, eurem Lieblingskostümkunde-Podcast.
Wir reden heute erneut über das Haus Dior. Und ich habe euch ja letzte Woche alles über Christian Dior erzählt, den großen, großen, großen Designer, über sein Leben. Und wie wir heute alle wissen, ist das Haus Dior ja weiterhin da. Es existiert immer noch. Ja, ich glaube, das habt ihr schon mal mitbekommen hier oder da. Und darüber, über die Zeit nach Christian Dior's Tod, wird euch Magda heute alles erzählen. Ich freue mich schon so, weil wir werden heute auch wieder so große Namen hören. Also, ja,
das finde ich wow. So krass, dass man, also man glaubt ja nach, also wenn man sich jetzt die Geschichte bis Dior's Tod anhört, dann denkt man sich ja, boah, einen cooleren, größeren, namhafteren Designer könnte man sich damals bestimmt gar nicht vorstellen. Und dann kommt ein großer Name nach dem anderen in dieses Haus und wird in diesem Haus auch teilweise groß und bringt das Haus zu neuen Größen und Weiten. Und Ja. Das ist einfach so.
Manche Namen vergessen wir lieber, aber dazu später mehr.
Trotzdem ein großer Name, den wahrscheinlich es einem sehr schwer gemacht wird zu vergessen. Aber naja.
Ja, leider.
Wie gesagt, später.
Aber ja, lass uns mal loslegen.
Yes, also wir sind ja, hat Pauline ja gerade schon festgestellt, in der letzten Folge bis zu Christian Dior's sehr plötzlichem, sehr traurigen Tod gekommen. Und Pauline hat ja auch schon gesagt, wer damals sein Nachfolger wurde. Das hat ja Dior, trotz seines relativ jungen Alters, immer wieder auch festgehalten und Leuten gesagt, wen er als seinen Nachfolger möchte. Und das war damals kein geringerer als Monsieur Yves Saint Laurent. Ein kleiner junger Mann aus Algerien ursprünglich, also hat man schon mal gehört, den Namen?
Ja, könnte euch schon mal beim Weg gelaufen sein. Ist heute auch so eine kleine, unbekannte Modemarke. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Vor allem, ey, immer wenn ich Yves Saint Laurent höre, muss ich an Shopping Queen denken, weil da hat Guido mal erzählt, dass er eine gute Freundin hat, die auch oft bei ihm einkauft. Und die hat auch viel Geld. Also ich meine, dass er es so erzählt hat. Und dann kam sie wohl mal zu ihm und ich glaube, sie wollte irgendwas ändern lassen. Ich glaube, das war die Story. Und meinte so, ja, sie hat hier so einen Rock von Issel. Und das wird sie gerne ändern lassen. Er so, Issel, was ist denn Issel? Und es war Yves Saint Laurent. Und sie hat es aber, hat immer gedacht, das würde Issel heißen, weil das ja das Logo ist, das YSL. Und immer wenn ich an Yves Saint Laurent denke, muss ich daran denken, an Issel.
Ich muss gerade so an die eine How I Met Your Mother Folge denken, weißt du, welche ich meine? Mit diesem, oh, honey.
Ja, aber, also kann ja mal passieren.
Oh, honey. Nein, das heißt natürlich Yves Saint Laurent, also ist klar. Der war damals erst 21 Jahre alt.
Ja,
und
mega.
By the way, Yves Saint Laurent, über den machen wir sowieso nochmal safe irgendwann eine Folge oder mehrere. Aber nur schon mal, dass ihr es wisst. Es gibt in Marrakesch, da hat ja Yves Saint Laurent auch einen Wohnsitz gehabt. Und das Haus, in dem er gewohnt hat, gibt's immer noch. Das Yves Saint Laurent Haus. Da war ich auch schon selber drin und es ist wirklich sehr, sehr.
Echt?
Ja, da, ich hab doch mal.
Das hast du mir gar nicht erzählt.
Hab ich das nicht erzählt? Ja. Also ich war mal in Marrakesch und wortwörtlich der einzige Zweck, warum ich da eigentlich hingefahren bin, war, um in das Yves Saint Laurent Haus zu gehen. Also wir waren dann auch noch in so einem Café und so ein bisschen Geplänkel, was man halt so in Marrakesch macht. Aber hauptsächlich wollte ich eigentlich nach Marrakesch, um das Yves Saint Laurent Haus zu sehen. Und das ist so schön. Also erstmal ist das Haus unheimlich schön und das Anwesen kann man jetzt nicht sagen. Dann stellt man sich gleich so ein Riesenschloss vor. Das ist es nicht. Es ist ein kleines, süßes Häuschen im marokkanischen Stil gehalten, aber mit einigen modernen Elementen drin und so. Und sehr, sehr schön. Also die Ausstellung dort drin, es sind natürlich einige seiner Werke dort ausgestellt. Ein bisschen was erfährt man über sein Leben und so. Es ist sehr, sehr schön gemacht. Also falls ihr mal irgendwann nach Marrakesch sowieso fliegt, guckt es euch an. Und wenn nicht, dann fliegt auf jeden Fall spätestens jetzt nach Marrakesch. Aber wie gesagt, also wir machen bestimmt nochmal eine Folge über ihn. Da kann ich auch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Aber
auf jeden Fall.
Also anyways. Zurück zum eigentlichen Thema. Yves Saint Laurent hat Christian Dior natürlich immer als Mentor bewundert. Und das war er ja auch für ihn, ein Mentor. Und führte die geplante Modenschau für Frühling, Sommer 1958 auch durch, die für den 30. Januar 1957 geplant war. Und das war aber ein größeres Ding, weil Christian Dior war ja ein paar Monate vorher gestorben. Und also blieb alles an ihm hängen. Also was heißt an ihm hängen? Er war ja in seiner Position. Und er war, dadurch, dass er eben noch so jung war, schon auch slightly überfordert, glaube ich, mit dieser Aufgabe und flog dann erstmal nach Oran. Das hat er immer so gemacht, also in sein Herkunftsland, in seinen Herkunftsort und hat dort gezeichnet. Das hat er immer so gemacht, dass er die Modezeichnungen für die Kollektionen an seine Heimat angefertigt hat, in Oran. Und hat hier innerhalb, also für diese Modenschau, innerhalb von ein bisschen mehr als 2 Wochen 600 Entwürfe oder sogar über 600 Entwürfe gezeichnet, mit denen er dann nach Paris zurückgekehrt ist, also mit dieser Angst und den 600 Zeichnungen im Gepäck und stellte dann so seine erste Show ganz alleine auf die Beine für Dior. Und das war natürlich eine bemerkenswerte Leistung, nicht natürlich zuletzt, weil eben diese riesengroße Last jetzt auf seinen Schultern lag. Aber er schaffte es, dass die Show rechtzeitig zusammengestellt werden konnte und so prämierte Yves Saint Laurent für Dior mit seiner ersten Show und fand auch großen Anklang bei den Kritikern und bei den Modeliebhabern. Und seine Kollektion knüpfte auch praktisch stilistisch eigentlich genau da an, wo Dior geblieben war, im Grunde genommen. Aber diese Linientreue blieb beim kreativen Genie Yves Saint Laurent nicht so lange erhalten, denn schon bald brach er weg von der engen Wespentaille und den gepolsterten Hüften, für die Dior so bekannt war, und führte die Trapezlinie ein. Also wir sprechen ja in der Mode immer wieder von verschiedenen Linien, die A-Linie, die H-Linie, die Y-Linie, und Yves Saint Laurent führte eben hier für Dior, die gab es natürlich schon vorher, aber im Hause Dior gab es das nicht, und die hat er hier eingeführt, die Trapezlinie, die entgegen der Kollektion zuvor die weiblichen Kurven nicht betonte, sondern eher umhüllte und so im Prinzip eine komplett neue Ästhetik ins Haus Dior auch brachte. Und in der Außenwelt wurde dieser neue Look für Dior auch sehr gefeiert. Die Kleider waren nun viel bequemer und moderner natürlich. Es war ja in den ursprünglichen Dior-Kleidern war ja immer auch wie so eine Art Korsett eingearbeitet. Also das kann man wirklich sagen, dass diese Kleider sich mit Sicherheit besser tragen ließen und bequemer tragen ließen als die anderen Kleider zuvor. Waren auch wunderschön. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Yves Saint Laurent zu dem Zeitpunkt einfach eben 30 Jahre jünger war als der Maestro selbst. Und ja, eben die jungen Stimmen mehr hören wollte und auch mehr sehen wollte in der Mode. Und deswegen hat er hier diese optisch komplett neue Richtung eingeschlagen. Und seine Zeit bei Dior war auch gar nicht so lange. Also Saint Laurent war nur 4 Jahre Chefdesigner in dem Haus. Und die letzte Kollektion, die er für Dior, also die erste und die letzte, waren im Prinzip so die markantesten, weil man hier auch seine Entwicklung sehr gut sehen kann und natürlich auch eine Entwicklung im Haus Dior. Seine letzte Kollektion für Dior war nämlich von der damaligen Jugendbewegung der Beatniks inspiriert, wovon tatsächlich viele Haute-Couture-Häuser damals die Finger ließen, weil das geziemte sich damals nicht, Inspiration zu nehmen von Straßenmode, geschweige denn aus Jugendbewegung. Das war ja damals was ganz Verpöntes. Ja, und die Couture-Enthusiasten und Investoren waren auch wenig begeistert davon. Aber das Haus bekam trotzdem einiges an Zuspruch, gerade von der jüngeren Generation. Weil natürlich diese, ja, das ist jetzt fast schon ein Schimpfwort im Zusammenhang mit dem Haus, aber es war schon sehr madammig vorher. Sehr schön, sehr elegant madammig, aber eben doch ein bisschen, naja, in die Jahre gekommen, der Stil. Und deswegen fand es doch bei der jüngeren Generation sehr viel Anklang, was Yves Saint Laurent da gemacht hat. Und Yves Saint Laurent war auch tatsächlich bei den Mitarbeiterinnen des Ateliers sehr beliebt und bei den Näherinnen. Und wie schon Christian Dior auch selbst, bewunderten ihn alle für seine Kreativität, für seine Hingabe zur Kunst und sein Geschick, sowohl mit den Stoffen als auch mit den Kundinnen. Und so kam es schließlich, dass Yves Saint Laurent vom algerischen Militär eingezogen wurde. Das war ja sein Herkunftsland und er konnte sich sehr lange um diesen Militärdienst drücken. Aber dadurch, dass dann ein Krieg dort ausgebrochen ist, war diese Drückeberger-Situation halt nicht mehr möglich. Und er wurde eingezogen und hat aufgrund dessen tatsächlich einen mentalen Zusammenbruch erlitten, wurde dann auch in eine Klinik eingeliefert dort vor Ort. Und aufgrund dessen hat Dior dann beschlossen, dass sie das halt nicht, verantworten können, weil da hängt natürlich eine riesengroße Verantwortung dran an so einem Chef, der seiner Posten. Also erstens mal, er war ja außer Landes, also er hätte gar nicht vor Ort arbeiten können, weil er ja eben im Militär war und das wohl auch für längere Zeit geplant war.
Und dort wahrscheinlich auch was anderes zu tun.
Ja, richtig. Also man kann ja da nicht ständig irgendwie Briefe hin und her schicken mit Zeichnungen oder so. Das gestaltet es ja einfach zu schwierig, diese Zusammenarbeit weitergehen. Und deswegen, ja, hat einfach beschlossen, dann Dior beschlossen, sich von Yves Saint Laurent zu trennen als Chefdesigner, was natürlich Yves Saint Laurents Karriere trotzdem keinen Abbruch getan hat. Also der Mann, wie wir heute ja wissen, hat dann eben sein eigenes Haus aufgemacht. Aber das, wie gesagt, da machen wir sicherlich noch mal die ein oder andere oder auch fünf eigene Folgen drüber.
Ja, also. Denn Issel ist heute wirklich eine große Marke. Also, der Mann hat es geschafft.
Ich werde es ab sofort auch nur noch Issel nennen.
Das ist wie bei Givenchy. Jedes Mal, wenn ich den... Ich weiß, dass es Givenchy heißt. Ich weiß es. Aber jedes Mal, wenn ich den Namen lese, macht mein Hirn Givenchy. Jedes Mal. Ich kann es nicht normal. Also ist es echt zu verrückt. Ich kann nie Givenchy lesen. Ich lese immer Givenchy. Das ist so seltsam.
Über Givenchy machen wir bestimmt auch mal eine Folge. Aber ja.
Givenchy und Issel kommen noch. Keine
Aber
Frage.
Issel war jetzt erstmal bei Dior raus. Und natürlich musste die Position, die ja nun wieder frei war, des Chefdesigners, wieder gefüllt werden. Und so kam es, dass Mark Bohan 1960 den Posten des Chefdesigners bei Dior übernahm. Diese Position...
Ja, auch noch nie wieder ging.
Ja, gefühlt nie wieder ging. Also mir war überhaupt nicht bewusst, dass er so lange da war. Also ich dachte, das ist ja normal, dass alle paar Jahre mal die Chefdesigner wechseln. Also wenn jemand 10 Jahre im gleichen Haus ist, dann ist es ja schon altes Eisen eigentlich. Aber Mark Bohan war Schlage und Salbe fast 30 Jahre in diesem Amt. Also das ist eine unheimlich lange Zeit für die Modeindustrie, finde ich. Und es war auch zu lange fürs Haus, wenn wir ehrlich sind. Also Mark Bohan hat sehr, sehr viele gute Momente für Dior hervorgerufen und sehr, sehr viele schöne Designs und unheimliche Modemomente kreiert. Aber es war einfach zu lang letztendlich. Mark Bohan hatte zuvor bereits im Haus Dior gearbeitet und hatte für die London Line entworfen. Und ja, eben nach Yves unschönem Abtreten, sag ich mal, diese Stelle zugewiesen bekommen, mehr oder weniger. Also, und viele Dinge, die Christian Dior begonnen hatte und Yves Saint Laurent zugunsten der Verjüngung sozusagen des Labels ausgesetzt hatte, führte Bohan wieder ein. Also er orientierte sich optisch mehr an den Entwürfen von Dior selbst und benannte auch jedes Kleidungsstück wieder nach einer Blume zum Beispiel. Also das war ja früher bei Dior üblich, dass die Kleidungsstücke immer, oder die Kleider zumindest, einen Namen hatten. Und das hat Issel nicht mehr so durchgeführt während seiner Zeit. Also auch noch, aber nicht mehr so sehr. Und das hat Bohan halt in dem Zuge wieder eingeführt. Natürlich an Gedenken an den Großmeister, ist klar. Und Bohans erste Kollektion für Dior wurde 1961 präsentiert und fand ebenfalls großen Anklang bei den Zuschauern und bei der Presse. Also er hat wirklich auch steil losgelegt im Haus und die Kollektion war von den 1920ern inspiriert. Also wie kann man das auch nicht toll finden, ist ja klar. Diese Kollektion hat dann auch erneut ein Zeitalter der eher klassischen Mode, habe ich ja gerade schon gesagt, eingeläutet. Und Bohan hatte aber tatsächlich damals zu der Zeit wirklich keine leichte Aufgabe. Also ein etabliertes, aber schon etwas angestaubtes Modehaus am Leben zu erhalten, in einer Zeit, in der die Jugendkulturen und Ablehnung der Haute Couture und Bourgeoisie durch die jüngere Generation Vorreiter waren eigentlich in der Gesellschaft oder auf dem Vormarsch waren, besser gesagt, war mit Sicherheit keine leichte Aufgabe. Und Mark Bohan hat sich eigentlich zeitlebens mehr oder weniger kreativ zumindest an Paris orientiert. Und viele dieser Jugendkulturen oder Jugendbewegungen kamen ja aus London. Und da gibt es so eine ganz bestimmte Anekdote, oder eine ganz bekannte eigentlich, dass er einmal nach London gereist ist und sich diese Metropole der Jugendmode, 1966 war das, mal anschauen wollte. Und er kam zurück mit der Bemerkung, der Job eines Modemachers ist, eine Frau zu kleiden, sie elegant zu machen. Unsere Klientin kann keine Youthquake-Mode anziehen und schön aussehen. Also beides kann man nicht erwarten von der Mode. Ja, das war Bohans Einstellung. Man muss dazu sagen, seine Entwürfe waren ja keinesfalls hässlich. Aber sie waren halt für ein anderes Klientel gemacht, sagen wir so. Aber somit war halt die Richtung Diors einfach auch klar, ne? Also wenn ein Chefdesigner so ein Zitat vom Stapel lässt, kann man schon erahnen, in welche Richtung es stilistisch eher geht. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass er eben aber trotzdem keinesfalls verstaubte Großmütterchenmode gemacht hat, sondern ja, er schaffte es über seine Karriere bei Dior immer wieder den perfekten Spagat zwischen gehobener Mode für betuchte Damen zu schaffen, ohne dabei in Spinnweben zu versinken. Also das war zum damaligen Zeitpunkt eine sehr, sehr feine Gratwanderung, müsst ihr euch vorstellen. Weil es gab ja vor Bowens Zeit, also in der Zeit von Christian Dior, gab es nur eine Art von Mode. Die Mode, die halt gerade angesagt war. Und mit dem Aufkommen dieser ganzen Jugendkulturen hat sich das eben um 180 Grad gedreht. Also es gab die Haute Couture. Das war die Mode, die es eben auch vorher schon gab. Und dann gab es die Beatniks. Es gab dann später die Hippie-Bewegung, die Flower-Power-Bewegung. Es gab so viele Jugendkulturbewegungen, dass man teilweise gar nicht hinterherkam, die zu zählen. Also einige. Die Punks kamen dann irgendwann später noch auf. Also das war unheimlich schwierig in dieser Zeit, glaube ich, ein Chefdesigner zu sein. Aber ja. Aber so ganz berührt blieb Bowen dann doch nicht in seinen Kreationen für Dior aus dieser Zeit. Weil es zeigt sich immer wieder auch, dass ihn der generelle Wunsch nach Freiheit doch nicht kalt gelassen hat in der Mode. Also diese Freiheit hat sich ja in vielen Jugendbewegungen besonders durch Haut ausgezeichnet. Also man hat mehr Bein gezeigt, man hat mehr Arm gezeigt, mehr Dekolleté. Man hat einfach von allem irgendwie ein bisschen mehr gezeigt oder viel, viel mehr als vorher. Und das hat natürlich auch Marc Bowen nicht kalt gelassen. Und so finden sich tatsächlich in einigen seiner Haute Couture-Kleider Cutouts an der Kragenpartie hauptsächlich, also gerade in dieser ersten Kollektion, die so von den 20ern inspiriert war. Und ja, dadurch entstand eben kein billiges Dekolleté, also was Bowen für billig gehalten hätte. Aber es blieb eben trotzdem irgendwie noch ein bisschen nahbar für die jüngere Generation, sage ich mal. Das war aber tatsächlich nicht die einzige Meisterleistung, die Marc Bowen in seiner, wie gesagt, fast 30-jährigen Karriere für Dior schaffte. In den 60ern beeinflussten seine Designs nämlich tatsächlich die Mode doch auch nachhaltig, muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Also es gab ja, wie gesagt, die Straßenmode, die sehr von den Jugendkulturen beeinflusst wurde, und dann gab es die Haute Couture. Und die Haute Couture war Marc Bowens Pflaster. Also wer in dieser Zeit gut angezogen sein wollte, kam an Dior unter Bowen nicht vorbei. Und seine Entwürfe waren immer schön anzusehen, gut zu tragen und klassisch. Aber sie waren halt eben nicht so skandalös, wie freizügigere Modeschöpfer das halt auch präsentierten in dieser Zeit. Also gerade dann später in den 80ern. Also wie gesagt, Marc Bowen war fast 30 Jahre im Amt. 1989 schied er dann von Dior. Und gerade die 80er waren ja fashiontechnisch sehr, sehr wild. Und das, ja, sieht man tatsächlich auch in einigen von Bowens Kollektionen. Also nicht so sehr vielleicht wie eine Vivian Westwood natürlich, ja, weil die war natürlich schon sehr, sehr Punk. Also die Großmutter des Punks, wenn man so möchte. Aber er hat es auch hier, ja, geschafft, irgendwie trotzdem das Haus lukrativ zu halten. Nicht ganz, es ist nicht ganz an dem Haus vorbeigezogen. Also als Marc Bowen dann aus dem Amt schied 1989, hatte das Haus schon auch irgendwie ein angestaubtes Image bekommen, aber es war immer noch lukrativ. Ein weiterer wichtiger Schritt und auch wirklich eigentlich der letzte, den Bowen so mitgemacht hat im Hause Dior, oder zumindest mit vorbereitet, war der Börsengang 1989. Das war, by the way, übrigens, fand ich total interessant zu hören, der erste eines Modehauses. Also wir hatten jetzt schon einige Modehäuser im Gespräch hier im Podcast und die auch alle früher oder später an die Börse gegangen sind, und Dior war eben das erste, interessanterweise. Und es gibt ja heute noch diesen bekannten, ja, Zusammenschluss, Mutterfirma, Mutterkonzern, wenn man so möchte, LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Ist das richtig? Ja. Richtige Reihenfolge der Buchstaben? Ja. Die sind heute auch noch Eigentümer Dior's, also Dior gehört zu dieser Gruppe. Und die haben damals mit da ihre Finger im Spiel auch schon gehabt. Also das ist damals 1989 so eingeführt worden, Dior an der Börse unter LVMH, und seitdem hat sich da auch nicht wirklich was verändert. Aber ja, von dieser sehr, sehr langen Phase unter Marc Bowen nach fast 30 Jahren haben sich natürlich alle gefragt, wer füllt denn jetzt diese Position? Also wer, weil, mal klar, wenn man ein Modehaus 30 Jahre lang unter einem kreativen Kopf mitbekommen hat. Ich glaube, wir haben es alle noch so ein bisschen im Gefühl, als jetzt Karl Lagerfeld verstorben ist vor einigen Jahren. Ich kannte Dior nur unter...
Ach, Magda, erwähne ich doch nicht.
Pauline holt schon die Taschentücher raus. ich muss es ganz kurz anschneiden. Okay, dann bin ich auch fertig. Aber man kennt, also ich kannte Dior nur, Dior sage ich schon, ich kannte Chanel nur unter okay. der Leitung von Karl Lagerfeld. Und für mich war das ein total komisches Gefühl zu wissen, Karl Lagerfeld ist jetzt einfach nicht mehr Chefdesigner bei Chanel. Und es wird jetzt einfach irgendwer anders machen, weil dieser Posten muss ja gefüllt werden. Das ist wie bei Bridgerton, als der Vater von Anthony stirbt und er automatisch Lord wird. Also irgendwer muss automatisch in dieses Amt nachrücken. Und da war natürlich die Frage, wer.
Aber Dior hat jetzt erstmal eine geile Entscheidung getroffen, finde ich.
Ja, total. Also Dior hat eine sehr...
Also aus damaliger Sicht. Okay, versteht mich nicht falsch, aus damaliger Sicht.
Ja. Sie haben sich für einen Designer namens Gianfranco Ferré entschieden. Der erste ausländische Designer im Haus. Ja, und Gianfranco Ferré, ich will immer Ferrero sagen, Monsieur Ferrero, füllte nun oder hatte nun diese schon auch großen Fußstapfen von Mark Bowen zu füllen. Es waren eigentlich von der Legacy, die Mark Bowen hinterlassen hat, natürlich große Fußstapfen einmal, aber es war natürlich auch eine Riesenerwartung, die da auf ihm jetzt auf einmal ruhte, diese Position zu füllen, nachdem ein und der gleiche Mann sie für fast 30 Jahre innehatte. Und das Haus damals, das Haus Dior, war zwar damals noch allgemein und wirtschaftlich stand es noch ganz gut da, aber das Image war schon echt ein bisschen Granny-Style, muss man jetzt mal so auf gut Deutsch sagen. Und es spiegelte sich natürlich auch in der Kundschaft wieder. Und du kannst einfach kein Modelabel bis in alle Ewigkeit erhalten, wenn du immer an die ältere Kundschaft plädierst, weil die stirbt dir irgendwann weg. Das ist nicht lukrativ für Modehäuser. Und deswegen muss man natürlich da schon auch gucken, dass man an die jüngere Generation rankommt. Und das, ja, Ferré hatte damals also zu seinem Amtsantritt zwei wichtige Punkte auf seiner To-Do-Liste. Zum einen das Image der Marke und des Hauses wieder aufzupolieren und jünger zu machen. Und zum zweiten natürlich seine allererste Modenschau für das Haus auf die Beine zu stellen. Und Ferré hat aber auch hier alle Leute beeindruckt und fast schon überrascht, möchte ich sagen, weil seine erste Modenschau für das Haus auch sehr viel Anklang fand, natürlich. Und Ferré ließ sich im Laufe seiner Karriere, auch nicht nur bei Dior, sondern generell, immer wieder auch gerne vom asiatischen Raum inspirieren. Und das sieht man auch tatsächlich auch schon in seiner ersten Kollektion für Dior. Also er hat einige Teile des sogenannten Dior Codes auch wieder hergestellt. Also er hat auch wieder diese bekannten Jackenformen wieder eingeführt. Nee, nicht wieder, die gab's ja schon. Er hat diese Jackenformen auch wieder weitergeführt, diese ganz bekannten, für die Dior so bekannt war. Und hat also diese generelle Legacy des Hauses, das generelle Vermächtnis des Hauses schon auch geehrt, aber hat auch, wie andere Designer vor ihm auch schon, also Issel und Bowen, da seinen eigenen Twist irgendwie draufgepackt. Eben in der Form von Inspiration, gerade eben aus asiatischen Ländern. Also es gab Kollektionen, die sich an chinesischen traditionellen Gewändern orientiert haben, an japanischen Streetwear fast schon, also alte Streetwear, an Indien, wenn man wirklich an so Bollywood-Filme denkt. Es gibt eine sehr, sehr schöne Kollektion, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber da hat er sich sehr von Indien inspirieren lassen. Und wirklich, wenn man diese Show anguckt, man könnte fast meinen, man hat einen Bollywood-Film eingeschaltet. Also so ging es mir, als ich die Show gesehen habe. Also sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Aber tatsächlich, Gianfranco Ferrés Zeit bei Dior war natürlich erstmal im Vergleich zu Bowen, aber auch generell gesehen gar nicht mal so lang. Also ich glaube, er war 7 Jahre bei Dior.
Wie lange?
7?
Doch, so lange, echt, hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich glaube, man vergisst es auch, weil er halt überschattet wird von dem Mensch, der jetzt kommt. Und das ist auch der, bei dem ich vorhin meinte, das war eigentlich eine ziemlich geile Idee, ihn einzustellen, weil die Welt war ja erst sehr überrascht von dieser Wahl, die jetzt kommt. Aber ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Wahl, nur halt...
Hat sich im Späteren dann doch nicht als so cool erwiesen. Ja, ich weiß, was du meinst.
Nein.
Aber ich finde es eigentlich schade, weil Gianfranco Ferré für Dior wirklich schöne Shows gemacht hat und schöne Kollektionen, aber zwischen dieser 30-jährigen Herrschaft von Mark Bowen und dem nächsten Kandidaten geht er halt einfach ein bisschen unter. Das finde ich, wird ihm oft nicht so gerecht. Der gute Mann lebt auch nicht mehr. Vielleicht machen wir, ich weiß nicht, ob das tatsächlich das Material reicht für eine große Folge, aber vielleicht machen wir mal eine kleine Folge über ihn. Weil er ist schon als Designer auch nicht uninteressant, ästhetisch gesehen, finde ich jetzt persönlich. Aber gut, die nächste Wahl, auf die Diors Auge dann gefallen ist an Designern, war eine Wahl. Als bekannt wurde, dass Gianfranco Ferré Dior verlassen würde, das ja, wurde schon bekannt gegeben, hat man schon angefangen zu spekulieren. Und es gibt auch tatsächlich einige Artikel aus der Zeit, die den Designer, der als nächstes folgt, schon prognostiziert haben, wenn man so möchte. Weil natürlich davon ausgegangen wurde, dass man sich von Gianfranco Ferré getrennt hat, weil er halt nicht das Haus zu, naja, jugendlichen Höhen, sagen wir es mal so, erheben konnte, wie das sich vielleicht einige von ihm gewünscht haben. Also er hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet für Dior in den Kollektionen, aber für die Entwicklung, die finanzielle und die wirtschaftliche und auch die auf dem Markt generell, die Entwicklung und in der Zielgruppe, hat sich da nicht so viel getan. Und deswegen hat man nach den 7 Jahren einfach gesagt, wissen Sie was, Herr Ferré, es ist Zeit zu gehen. Adios, Michachos. Und hat John Galliano eingestellt. John Gallianos Modenschauen waren immer ein Spektakel. Sowohl die für Dior als auch die späteren, die dann folgten, wie zum Beispiel jetzt bei Maison Margiela und sowas. Also zu sagen, er hätte neuen Wind in das Haus gebracht, wäre eine bodenlose Untertreibung, glaube ich. Also
ja, der Mann war echt extra.
Der war extra, extrem.
Also cool extra.
Ja, sehr. Er hat dem Haus sehr gut getan. Stilistisch gesehen auf der Landkarte der Häuser ist es ja, ich will nicht sagen, fast verschwunden. Das war noch weit davon entfernt, dass Dior jetzt von der Landkarte verschwunden wäre zu dem Zeitpunkt. Aber es hat sich einfach nicht in die Richtung entwickelt, in die andere Modehäuser sich zu der Zeit halt schon entwickelt hatten. Und man hat gesehen, es ist möglich, sich dahin zu entwickeln. Also in der Zeit hat sich ja sehr, sehr viel in der Modelandschaft verändert, was man vorher nie gedacht hätte, dass die Modelandschaft sich in diese Richtung verändern könnte. Und Ferré war eben halt in dem Fall einfach nicht der richtige Kandidat, der das für Dior erreichen konnte. Aber Galliano auf der anderen Seite? Schon. Galliano stellte erstmal sämtliche Codes und Normen des Hauses auf den Kopf und machte das Haus so modern, wie es wahrscheinlich kein anderer Designer zu dem Zeitpunkt geschafft hätte. Oder wenige, sagen wir so. Und seine Kollektionen waren oft nicht von dieser Welt und von einer Qualität, die viele eben nicht wirklich zugetraut hatten, was alle waren, also es haben viele schon getippt, dass er den Posten innebekommt. Natürlich wegen seiner Einstellung zur Mode und auch wegen seiner Vision in der Mode. Aber er hat es tatsächlich geschafft, das muss man ihm lassen. Man kann von ihm persönlich halten, was man möchte, aber das muss man ihm lassen, dass er für Dior wirklich sehr, sehr gute Kollektionen hergestellt hat. Sehr kreativ, sehr ja, neu, ja. Sehr durchschlagend, wirklich, kann man wirklich sagen in dem Zusammenhang, aber auch sehr, sehr.
Und es macht doch einfach Spaß.
Ja, es macht Spaß, sich diese Shows anzugucken, wirklich. Also wir können euch gerne welche in den Shownotes verlinken, YouTube-Videos da reinpacken in die ersten paar Zeilen, damit ihr euch das mal anschauen könnt, generell von allen Designern, wo wir welche finden, Mitschnitte, Videomitschnitte. Stellen wir euch welche rein in die Folgenbeschreibung. Aber guckt euch auf jeden Fall, wenn ihr euch keine einzige angucken wollt, die von Galliano, ich zwinge euch, müsst ihr euch angucken, weil die sind wirklich, wirklich gut. Also hat für Dior neue Maßstäbe gesetzt, was das Aufziehen einer Modekollektionsvorstellung anging. Also wirklich neue Weiten erreicht in dem Fall.
Und ja auch nicht nur Dior, sondern ich meine, er ist halt, also es tut mir so leid, das zu sagen, aber er ist halt einfach ein modisches Genie. Ja. Und ich finde, das, was er gemacht hat, das sollte Mode eben auch irgendwie schaffen. Mhm. Also, dass es Spaß macht, sie anzuschauen. Dass man, weil es gibt ja oft auch so High-End-Mode, wo man denkt, okay. Ja. Und klar, das denkt man bei ihm auch oft, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Es ist halt irgendwie, ja, es ist halt so over the top.
Man kann bei Galliano auch irgendwie immer den Prozess nachvollziehen, finde ich. Also, er arbeitet sehr kreativ mit Materialien, mit Farben. Und es gibt zum Beispiel, ich habe ein Video gefunden, das ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, das ist irgendwann von Anfang Corona. Also das stelle ich euch auch gerne in die Folgenbeschreibung, wenn ihr es gucken möchtet. John Galliano hat einen Look genommen von Margiela, also den von Rihanna von der Met Gala, als sie so aussah wie der Papst. Den Look kennt ihr bestimmt alle noch. Und hat den zu Tomo Koizumi geschickt. Und Tomo Koizumi wiederum hat einen seiner Looks an John Galliano geschickt. Die haben dann diese Looks jeweils abgecycelt. Und dieses Video anzugucken macht so viel Spaß, weil man genau sieht, wie John Galliano arbeitet mit den Materialien. Also er kriegt kleiner Ausflug jetzt. Er kriegt ein Kleid zugeschickt von Tomo Koizumi, was super schön ist, mit gefühlt 1 Million Lagen Tüll und super vielen Tüllrüschen. Und dann überlegt er, was er daraus machen könnte. Und dann sieht man so seinen Denkprozess, wie er da rangeht, seinen Gedankengang. Und letztendlich, was er daraus macht, möchte ich jetzt nicht verraten, weil ich gerne möchte, dass ihr das Video anguckt. Ich möchte euch ja nicht spoilern. Aber es ist wirklich, es hat eigentlich nichts mehr, also nicht, ach, das ist auch nicht richtig. Also es hat nichts mehr mit dem Originalkleid zu tun, weil er das Werk von Tome Koizumi irgendwie ehrt durch das, was er daraus erschafft. Und Koizumis Gedankengang ehrt und seinen Prozess. Aber er macht halt ein ganz anderes Kleidungsstück daraus. Und das finde ich so faszinierend an John Galliano. Wirklich menschlich gesehen echt schwierig, aber als Designer unheimlich schön, schwierig. Unheimlich gut anzugucken, weil man irgendwie immer seinen Prozess nachvollziehen kann. Das finde ich halt toll. Ja.
Ja, schwierig ist gar kein Wort. Das ist halt das Ding. Ja. Der liebe Gott hat ihm einfach ein wahnsinniges Talent gegeben und er hat dem Haus Dior unglaublich gut getan. Der Mann hätte eine so unfassbare Karriere haben können. Das ist unglaublich. Aber menschlich gesehen ist er einfach das, also dafür gibt's gar keine Worte. Und ganz ehrlich, das ist mir auch wichtig, das zu sagen, weil er hat sich ja ein paar Jahre, also Magda wird's ja gleich sagen, warum er heute nicht mehr bei Dior ist. Ja. Nein, sag erstmal, warum er nicht mehr bei Dior ist.
Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal noch kurz zu der Zeit unter John Galliano. Es war ungefähr, ja, so eine Dekade, über die wir hier reden, die John Galliano für Dior gearbeitet hat. Und natürlich hat er in dieser Zeit unheimlich viele tolle Modenschauen einmal auf die Beine gestellt, aber er hat auch unheimlich gute Sachen für Dior erfunden, die wir auch heute noch so sehen. Also er hat zum Beispiel die Saddleback eingeführt, die wir ja heute immer noch kennen, von ich auch ein großer Fan bin, muss ich sagen. Also nicht, dass ich eine zu Hause hätte, aber ich hätte gerne eine zu Hause. Aber diese Saddleback kennt man ja heute immer noch, ne? Die wird heute immer noch mit jeweils immer anderen Mustern und Materialien immer wieder neu erfunden. Also das haben wir John Galliano zu verdanken. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich noch, also du dich bestimmt, Paulina, aber ihr euch da draußen, an das Zeitungskleid von Carrie aus Sex and the City erinnerst.
Oh yes.
Galliano tatsächlich eine ganze Kollektion mal entworfen hat aus tatsächlichen Zeitungen. Und aus dieser Inspiration ist dann letztendlich das Zeitungskleid von Carrie auch entstanden, was sie da in Sex and the City trägt. Aber genau, dieses Zeitungskleid von Sex and the City, von Carrie aus Sex and the City, kennen, glaube ich, wirklich viele noch, weil das war so ein Fashion-Moment damals, als die Serie rauskam. Nicht, dass ich mich da noch dran erinnern könnte, weil da war ich ein kleiner Zwockel. Aber so, aber auch im Nachhinein. Also ich habe die Serie viel, viel später geschaut, als sie rauskam. Bestimmt 10 Jahre später. Und selbst ich fand dieses Kleid noch sehr faszinierend und sehr, es sah immer noch irgendwie modern aus und es hatte irgendwie immer noch so ein Statement, was zu der Zeit auch immer noch aktuell war. Also er hat sehr, sehr viele Fashion-Moments erschaffen. Und zum Beispiel, was ich auch, ich wusste lange nicht, dass es von Dior ist, das Kleid, weil es mir eigentlich immer wurscht ist, was die Leute auf dem roten Teppich tragen, von wem. Aber, und ich wusste auch nicht, dass er das designt hat, aber kennst du noch dieses giftgrüne Satin-Kleid, was Nicole Kidman bei den Oscars mal anhatte? Wir packen euch auf jeden Fall, also ich zeig dir gleich, welches ich meine nach der Aufnahme, und dann packen wir ein Bild davon in die auf Instagram, weil das ist so ein interessantes Kleid, und wenn ich es euch gleich beschreibe, ich schwöre euch, und ihr kennt es nicht, ihr würdet wahrscheinlich vermuten, es passt gar nicht zusammen, hin und vorne. Also es ist ein giftgrünes Satin-Kleid, Seidensatin, mit bunten Bestickungen, das hinten im Rücken so einen grobmaschigen Mesh-Einsatz hat und Fellbestückungen an Schlitz und Saum. Jetzt denkt euch wahrscheinlich erstmal so, hey, what the fuck, Magda, in welcher Welt sieht es gut aus? Guckt es euch mal an. Never judge a book by its cover. Guckt euch das Kleid mal an, und das ist wirklich, also ich, für mich war es damals ein Highlight, als ich das Kleid entdeckt habe. Wie gesagt, das war, glaube ich, von Ende der 90er, Mitte der 90er, ist sie damit mal bei einer Oscar-Verleihung aufgeschlagen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe das irgendwann, ich weiß nicht, so Anfang der 2000er entdeckt, ein Bild davon. Ich war so, hey, wait, what? Was hat er gemacht? Also, ich weiß nicht, man guckt es sich an und sieht erstmal so ein knallgrünes Kleid. Und wenn man, je länger man das Kleid anschaut, umso mehr entdeckt man daran. Und das finde ich halt bei Galliano Designs unheimlich faszinierend. Nicht nur für Dior, sondern generell, dass man die Kleider eine Stunde lang angucken könnte und würde immer noch neue Dinge irgendwie entdecken. Und ja, dafür ist es so ein sehr gutes Beispiel, finde ich, dieses Kleid von Nicole Kidman. Galliano selbst hat mal über seine Arbeit bei Dior gesagt, dass nach etwa 10 Jahren, also es war schon fast am Ende seiner Karriere bei Dior, dass nach fast 10 Jahren sich eigentlich jeder Tag immer noch wie der erste Tag anfühlt bei Dior, weil es jeden Tag irgendwie so sich immer noch so neu anfühlt und immer noch neue Sachen zu entdecken sind und zu erfahren und zu machen. Ja, aber Galliano, und das wusste das Haus wahrscheinlich auch irgendwie, war tatsächlich auch ein sehr großes Risiko für das Haus. Während seiner Zeit dort war er stark dem Alkohol und den Drogen verfallen, oder vorher auch schon eigentlich. Und das war auch schon vor seiner Zeit bei Dior. Galliano selbst hat mal tatsächlich auch über die Zeit bei Dior gesagt, dass er sich an das meiste gar nicht mehr erinnern könne, weil er ständig unter dem Einfluss von irgendwas stand. Drogen, Alkohol, wie auch immer, Substanzen. Aber vielleicht war es genau auch diese Substanzen und sein kreatives Genie gepaart, was so viele dieser Werke irgendwie hervorgebracht hat. Aber nichtsdestotrotz, diese Substanzen waren letztendlich auch der Grund, warum Galliano das Haus verlassen musste. Denn Galliano hat sich unter dem Einfluss von Substanzen sehr, sehr wüst in der Öffentlichkeit antisemitisch und rassistisch geäußert. Und das konnte natürlich das Haus nicht tolerieren und hat ihn dann entlassen. Von heute auf morgen, was auch vollkommen richtig war, dass wirklich mal ein Haus Rückgrat zeigt und ja, da wirklich einen Standpunkt auch vertritt.
Ja, aber deshalb würde ich eben auch nicht sagen unter Drogen, weil das ist genau das, was ich auch schon vorhin angesprochen hatte. Wenn ihr heute Sachen von John Galliano anschaut, behaltet das bitte im Hinterkopf, weil es gibt auch ein bekanntes Interview von ihm ein paar Jahre nach dieser Sache, nachdem er rausgeworfen wurde. Und da hat er dann ja einen Entzug gemacht. Und klar, man merkt, er wirkt wesentlich ruhiger und ist wahrscheinlich da auch clean und whatever. Aber tut mir leid, klar sagst du unter Drogen und Alkohol Dinge, die du im Normalfall nicht sagen würdest. Ja, haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt, wenn wir ein Gläschen zu viel hatten. Man kennt's. Aber die Dinge, die er gesagt hat, tut mir leid, aber das kommt nicht von Alkohol und Drogen. Also da musst du schon vorher irgendwas in deinem Kopf haben.
Ja.
Also du musst diese Meinung vorher schon im Kopf haben, sonst sagst du solche Dinge in 100 Jahren nicht. Niemals. Und deshalb kann er sich meinetwegen diese Entschuldigung sonst wohin stecken. Und es kotzt mich so an, dass Häuser wie Miss Margiela ihm weiterhin Chancen geben.
Ja.
Und er ja auch bei anderen, bei Oscar de la Renta zum Beispiel, hat er dann ja auch gearbeitet. So viele Menschen geben ihm weiterhin Chancen und es kotzt mich so an.
Ja, das finde ich auch traurig. Aber deswegen fand ich es eben gut von Dior, dass sie damals einen klaren Strich gezogen haben und gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, gut, was hätten sie machen sollen?
Ja, klar, natürlich standen also, sie auch dann unter Beschuss in der Presse, das ist klar. Und natürlich unter dem Druck der Presse musste dann was machen. Aber das war ja schon relativ gleich danach. Also es war jetzt nicht so, dass sie dann erstmal abgewartet haben und gewartet haben.
Nee, wir haben ihn ja beurlaubt und dann ist ein Video aufgetaucht. Und ich weiß nicht, wenn das Video nicht aufgetaucht wäre, ob sie ihn dann wirklich gefeiert hätten.
Ja.
Weil sie sagen, beschuldigen kannst du ja Leute. Guck mal, du siehst doch jetzt bei Kanye West, wie lange die Firmen teilweise gebraucht haben, um zu reagieren.
Ja, oha, ja, Mann. Das war nicht so unter aller Sau, aber ja.
Es ist so schockierend. Und letztendlich hat John Galliano ähnliche Dinge gesagt wie Kanye West. So unterschiedlich war das überhaupt nicht. Und von daher, also ja, und man sieht, wie lange Adidas da rumgemacht hat. Es ist einfach nur peinlich.
Ja. Naja, aber Dior hat auf jeden Fall die nötigen und die richtigen Konsequenzen daraus gezogen. Und dadurch, dass aber dieses Amt relativ spontan frei wurde, gab es natürlich erstmal keinen Nachfolger. Ich finde das immer so witzig in der Modewelt, by the way, wenn man von Nachfolger spricht, das ist ja was wie so ein Thronfolge irgendwie, von der man da dann immer anfängt zu sprechen, dann so, ja, ich glaube, der hat ein Anrecht auf diesen Posten. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist so surreal, dass man in der Mode von sowas spricht. Aber gut. Auf jeden Fall, nachdem Galliano also nun unweigerlich einfach rausbefördert wurde und auch gegen Dior geklagt hat, tatsächlich, wegen irgendwie vorzeitiger Entlassung oder so. Und er hat aber den Prozess zum Glück verloren. Also das nochmal ganz am Rande erwähnt, da hat auf jeden Fall dann auch die Regierung, oder die, das heißt die Regierung, aber das Gericht auch gesagt, so, naja, du hast die Sachen noch gesagt, also, ja. Und es ist natürlich, es schädigt natürlich auch den Ruf eines Hauses und deswegen hat Dior sich dann auch dagegen gewehrt, gegen diese Klage, ist ganz klar. Aber was hätten sie machen sollen, ne? Also, du kannst so einen Designer, ich meine, kann man ja anscheinend, sieht man ja jetzt bei Margiela, man kann solche Designer einstellen, muss man aber nicht und sollte man auch nicht, aber gut. Bis ein Thronfolger, Nachfolger gefunden wurde, hat das Amt aber dann erstmal kollektiv das Designteam übernommen. Also die haben diese Stellung gehalten. Denn es hat tatsächlich ein paar Monate gedauert, bis diese Position wieder gefüllt wurde. Und auch hier, wie gesagt, hat man dann wieder gerätselt, wer wird der Nachfolger. Und die Entscheidung ist letztendlich auf Ralph Simmons gefallen. Der war zum damaligen Zeitpunkt auch schon...
Gute Wahl.
Ja, sehr gute Wahl, wie ich finde. Der war damals zum damaligen Zeitpunkt schon bekannt für seine minimalistischen Entwürfe. Deswegen waren auch einige Leute überrascht von dieser Wahl. Aber ich fand es gerade zu dem Zeitpunkt war es genau die richtige Wahl für Dior. Also wir kommen ja aus dieser Galliano, dieser crazy Galliano-Ära hier bei Dior. Und Raf Simons war stilistisch gesehen und auch menschlich gesehen, Galliano war immer sehr laut und sehr extrovertiert und Raf Simons war sehr introvertiert, sehr still. Und genauso waren eben auch seine Designs wunderschön, aber sehr zurückgenommen, sehr minimalistisch. Und deswegen hat es Dior schon auch gut getan, Raf Simons einzustellen. Und natürlich hat er diesen Weg auch dann eingeschlagen, ne, was man sich ja bei Dior auch erhofft hat. Das wäre ja jetzt total fake gewesen, als Raf Simons hinzugehen und irgendwie diese Richtung beizubehalten. Aber so einen Wechsel hatte man sich bei Dior auch dann irgendwie gewünscht, dass man wieder ein bisschen andere Richtung einführte. Und Raf Simons hat tatsächlich dem Erbe von Dior auch alle Ehre gemacht. Also er hauchte der Miss Dior-Robe auch wieder ein neues Leben ein. Das war ja so eine ganz bekannte Kleidform, die Christian Dior damals entworfen hatte. Er zeigte immer wieder Blumen in seinen Designs in Hommage an Dior und entwarf wunderbare Bar Jackets. Das waren diese Jacken, die im Hause Dior seit der ersten Stunde ja eigentlich schon in jeder Kollektion immer aufgetaucht sind. Und ja, er hat sehr, 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 sehr schöne Entwürfe dieser Bar Jackets gemacht und auf die Laufstege gebracht und das auch wieder ein bisschen modernisiert. Also diese ursprüngliche Form dieser Bar Jackets von Christian Dior, das war ja, was Pauline auch in der letzten Folge gesagt hat. Dieses eine Modell, das kennt, glaube ich, jeder mit der weißen Bar Jacket und dann unten dieser schwarze plissierte Rock, der sehr voluminös auch trotzdem ist, aber gerade runtergeht und dem UFO-Hut, wenn man schon fast möchte, hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Und dieser Form der Jacke hauchte Raf Simons sehr, sehr schön und sehr erfolgreich auch wieder neues Leben ein. Er blieb aber auch tatsächlich gar nicht so lange da. Also wirklich nicht lang. Und ich kann auch eigentlich gut nachvollziehen, warum. Weil Raf Simons hat dann, als er gefragt wurde, warum er denn Dior verlassen würde, zwei verschiedene Gründe genannt. Und zwar einmal wegen dem Stress, was ich gut verstehen kann, weil auch die Haute Couture macht ja vor vielen, so vielen wie möglich Shows im Jahr keinen Halt. Also es gibt ja, früher gab es halt immer die Sommer- und die Winterkollektion und mittlerweile gibt es ja Sommer, Winter, Frühling, Cruise, Herbst und noch 84 andere gefühlt dazwischen. Und das war Raf Simons einfach zu viel und zu stressig. Und dann hat er als zweiten Grund, wie gesagt, was ich sehr gut verstehen kann, die Unerreichbarkeit genannt. Also eine seiner größten Inspirationen als Jugendlicher und als Kind, warum er Mode machen wollte, war Helmut Lang. Das war damals seine Lieblingsmarke, die ihm aber zu teuer war. Und ihm ging es mit Dior ganz ähnlich. Also er fand die Designs wunderschön und er hat auch gerne für Dior gearbeitet, glaube ich. Aber letztendlich sprichst du halt, wenn du für Dior designst, einen sehr, sehr limitierten Kreis an Leuten an, die deine Designs kaufen können. Und er ist dann auch sehr passend danach zu Calvin Klein gewechselt, was ja ein deutlich erreichbareres Label zu tragen ist, sagen wir mal. Also es können sich halt eine breitere Masse an Leuten leisten, weil, wenn wir ehrlich sind, so ein Dior-Hoodie kostet 500 Euro. Wer kauft sich ein 500-Euro-Hoodie? Das kann nicht jeder, ja, und das hat ihn halt gestört, dass Dior schon auch irgendwie immer wieder Designs rausgebracht hat, die erschwinglicher sein sollten, aber es halt einfach nicht waren und das hat ihn genervt. So, nun war diese Position schon wieder frei und es ging schon wieder los, dass gerätselt wurde, wer denn die Thronfolge hier antritt in diesem großen, prestigeträchtigen Modehaus in Paris. Und ein Name ist gefallen, die dann letztendlich auch ausgewählt wurde, und zwar Maria Grazia Chiuri. Sie kam zu Dior nach ihrer Zeit bei Valentino. Sie war auch Italienerin oder ist Italienerin, sie ist ja immer noch im Amt. Und ist somit die erste Frau, die dieses Amt auch innehatte. Also es war eine unglaubliche Neuerung, hier jetzt keinen Mann mehr sitzen zu haben in dem Amt, sondern mal eine Frauenstimme zu hören. Und sie hat auch dieser Ehre alle Ehre gemacht, wenn man so möchte. Also direkt zu Beginn ihrer Amtszeit konnten wir schon sehen, dass sie nicht nur Politik und Aktivismus in ihre Mode einfließen lässt, sondern sie tatsächlich auch davon inspirieren ließ. Also dass sie selbst mit ihren Kreationen auch zu einer Aktivistin wurde. Also hier kommen natürlich sofort irgendwie diese T-Shirts in den Kopf, die man halt mittlerweile von Dior so kennt, mit so Leitsprüchen wie We should all be feminists. Die hat sie auch Genau, die hat sie auch direkt in ihrer ersten Kollektion schon eingeführt und vorgestellt. Und die sind ja auch mittlerweile zu einem absoluten Staple bei Dior geworden. Also man kennt es von Dior. Mittlerweile ist es zu einem typischen Dior-Look geworden, finde ich persönlich. Was ich auch gut finde, weil es hatte Dior bitter nötig, auch ein bisschen mehr Coolness, Streetwear, wie auch immer man es nennen möchte, irgendwie auf den Laufstegen zu zeigen. Und das hat sie eben sehr, sehr schön geschafft. Einmal das stilistisch zu erneuern und halt eben auch ein bisschen Aktivismus damit reinzubringen, ja, wenn man so möchte. Aber so sehr wie Kiori auch den Aktivismus liebt, so sehr liebt sie auch das Haus Dior. Und das merkt man in ihren Entwürfen auch sehr, sehr stark. Also die Ursprünge des Hauses baut sie auch immer wieder in ihre Kollektionen ein an vielen Stellen. Also sie lässt sich gerne von Tarotkarten inspirieren, was ja Christian Dior, haben wir ja in der letzten Folge schon gehört, war immer sehr abergläubisch und hat sich regelmäßig seine Zukunft voraussagen lassen durch Hellseherinnen, durch Tarotkarten und solche Sachen. Also das baut sie immer wieder in ihre Kollektion mit ein. Sie präsentiert immer wieder neue Barjackets. Also auch hier, sie nutzt diese klassische Form des Jacketts, die ja Christian Dior erfunden hat, und erfindet das immer wieder neu durch neue Muster, durch neue Materialien, durch neue Looks zu kombinieren, diese Jacke mit Sachen zu kombinieren, die einfach vorher noch nicht gemacht wurden, und arbeitet auch immer wieder mit aktuellen Künstlern zusammen und lässt deren Werke in die Kollektion mit einfließen. Maria Grazia Chiori, wie habe ich ja schon gesagt, ist immer noch im Amt bei Dior, also sie ist die aktuelle Chefdesignerin und macht ihren Job, wie ich finde, sehr, sehr gut. Also wie habe ich ja gerade schon gesagt, sie behält so den Ursprung des Hauses sehr, sehr gut im Hinterkopf und bringt sich selbst als Designerin und als Mensch immer wieder neu ein in ihre Kollektion. Und ich finde, das hat dem Haus unheimlich gut getan. Also preislich, wie gesagt, ist es immer noch sehr unerreichbar, was ja auch Raf Simons schon gestört hat. Aber ich finde, Maria Grazia Chiori so in den letzten Jahren, nach Galliano natürlich, der hat den Look des Hauses sehr stark verändert und geprägt, nachhaltig tatsächlich. Aber Maria Grazia Chiori ist so aktuell mit ihren Entwürfen für Dior, dass sie das Haus auch nachträglich wirklich auch prägen wird, denke ich. Also ja, die wären schön blöd, wenn sie das nicht beibehalten würden, diese T-Shirts. Also ich finde die super, weil es so simpel ist, aber die Sprüche, die draufstehen, sind so nah an der aktuellen Realität von so vielen Menschen. Und das macht einfach ihre Designs so besonders, dass ihre Designs zwar teuer sind, also ich könnte mir nicht so ein T-Shirt leisten, mal eben, aber sie sind eben sehr nah an der Realität von sehr vielen Menschen. Und das macht Dior aktuell zu einem sehr besonderen Modehaus, wie ich finde.
Ja, Dior ist toll. Also sie ist mega, ja. Und sie macht einen mega Job, wirklich.
Ja, aber das war tatsächlich... Wir sind in der Gegenwart angekommen, liebe Kinder. Wir haben es geschafft. Wir haben einmal die komplette Geschichte des Hauses Dior erzählt. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele mehr so kleine Anekdoten. Aber da können wir euch ja auch schon mal drauf verweisen, dass wir ab sofort mit sofortiger Wirkung, also praktisch sofortiger Wirkung, auf YouTube ein bisschen mehr aktiver sein möchten gerne. Und wir haben auch schon einiges geplant. Unter anderem noch ein paar mehr Anekdoten zu ein paar Folgen, die wir schon gemacht haben. Also ein paar mehr Anekdoten aus Marilyn Monroes Leben, auch wenn man nach 5 Folgen nicht meinen sollte, dass es noch irgendwelche Anekdoten gibt, die wir noch nicht erzählt haben. Aber Spoiler-Alarm, es gibt noch so viele. Und natürlich auch zu Dior.
Oh ja, wir haben coole Sachen geplant.
Genau.
Aber auch kurz zur Info, damit ihr jetzt nicht, weil wir ja ganz, also wir tendieren oft dazu zu sagen, bald. Und niemand weiß, was ist bald.
Wir auch nicht.
Nein, wir auch nicht. Deshalb sagen wir auch bald. Das ist so schön oberflächlich.
Das ist so genau schön, wie letztens. So schön, das ist auch so ein schön ausdehnbarer Begriff.
Ja, also irgendwann, ich weiß noch, vor kurzem war das so. Und das ist für uns eben auch dieses, bald machen wir das. Aber bei den, gerade so zum Beispiel Dior Stories, haben wir wirklich schon so ein bisschen Zeitrahmen, den wir euch nennen können. Denn wir werden Anfang, Mitte Dezember in Winterpause gehen.
Mhm. In Winterschlaf.
Und, oh ja, den brauchen wir. Wir sind sehr, sehr müde, so ein hartes Jahr. Und da werden wir dann auf YouTube aktiv. Also der Podcast wird dann pausieren, aber
der Podcast geht im Winterschlaf, aber dafür kommen die YouTube-Pinguine aus ihrem Versteck.
Genau, damit nicht auf uns verzichten.
Ja, weil wir vermissen euch ja auch immer, wenn wir in Pause gehen. Das ist ja nicht nur einseitig, ne? Genau. Also nicht nur, dass ihr uns vermisst, sondern wir vermissen euch auch. Und um euch ein bisschen mehrschichtigen Content zu liefern, würde man jetzt sagen. Haben wir uns natürlich vorgenommen, unser YouTube ein bisschen aufzumöbeln, aber dafür brauchen wir natürlich Zeit und diese Zeit nutzen wir dann, wenn wir in unseren Winterschlaf gehen. Hier auf dieser Plattform, oh ja. Wo ihr uns gerade hört.
Also ihr werdet wahrscheinlich schon vorher was auf YouTube zu sehen bekommen, aber das hat wahrscheinlich nach derzeitiger Planung nichts mit Mode zu tun. Das sind keine Dior-Stories oder Chanel-Stories oder so, sondern da wird es wahrscheinlich eher irgendwas mit Serien geben, meine ich gehört zu haben.
Das ist natürlich unser zweites großes Hobby. Neben irgendwelchen komischen Mode-Facts googeln, Serien gucken.
Wir sind wahnsinnig, wirklich. Wir sind richtige Freaks und wir unterhalten uns im Privatleben permanent darüber. Und deshalb dachten wir uns jetzt, hey, warum, wenn wir das eh schon dauernd machen, warum sollen wir nicht einfach ein Mikro aufstellen und uns dabei aufnehmen? Und dann habt ihr auch was davon. Ist das nicht eine super Idee?
Also, im Prinzip genau das gleiche Prinzip wie bei diesem Podcast jetzt gerade. Also
ja, eigentlich
ungefähr die gleiche Idee, aber ja.
Leute, ihr werdet es hoffentlich lieben. Ich bin mir nicht so sicher. Ich wollte gerade sagen, ihr werdet es lieben und dann dachte ich so... Ich weiß nicht.
Nein, aber es wird
bestimmt
cool.
Hoffe es. Wir geben uns Mühe. Wir freuen uns mega, weil wie gesagt, wir lieben es, über Serien zu reden. Wir können nicht genug davon kriegen. Deshalb, das wird wahrscheinlich schon vor der Sommerpause, würde ich gerade sagen. Ja,
vor der Sommerpause
wird es
hoffentlich
vor der Winterpause. Das können wir euch versprechen. Aber wahrscheinlich noch vor der Winterpause rauskommen. Aber in der Winterpause werden wir dann anfangen, eben so wirklich so Fashion-Stories zu machen. Über Dior hauptsächlich, aber auch über andere Designer. Und ja, das wird toll. Über Marilyn auf jeden Fall.
Ja, da könnt ihr uns gerne auf Instagram natürlich immer mitteilen, wenn ihr zu irgendwelchen Themen, die wir jetzt schon gemacht haben, noch mehr hören wollt. Oder natürlich auch jederzeit gerne andere Themenvorschläge. Also nicht, dass uns die Themen ausgehen. Auf gar keinen Fall, unsere Liste ist noch lang. Also ich meine, allein schon Issel ist jetzt schon drauf.
Ja, mit 3 Folgen.
Aber wir sind natürlich auch immer gerne, wir wollen natürlich auch wissen, was ihr hören wollt. Ne? Es ist ja auch nicht Sinn der Sache, wir machen den Podcast ja auch für euch und dann ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass wir einfach
auch
für euch unter anderem.
Hauptsächlich für uns, aber.
Aber ihr sollt ja auch was davon haben und dann ist natürlich Quatsch, wenn wir ständig über Dinge erzählen, die euch eigentlich gar nicht interessieren, sondern ihr sollt ja auch was davon haben.
Ja, also von daher... Folgt uns, schreibt uns.
Immer, und mit all euren Anliegen.
Wir hören uns dann wieder. Wir sind immer für euch da.
Was ihr natürlich auch gerne machen dürftet, bevor wir euch jetzt komplett verabschieden, wir sind noch nicht fertig mit unserem Business, okay? Ihr dürft gerne auf dieser Plattform, wo ihr uns gerade hört, auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, jederzeit natürlich gerne folgen, damit ihr eben keine Folgen mehr verpasst, wenn wir jetzt in die Winterpause gehen, in Winterschlaf und bald zurück sind daraus. Also noch gehen wir nicht, aber wenn es dann soweit ist. Sind wir dann hoffentlich bald zurück, aber dieses bald ist ja undefinierbar bei uns. Deswegen abonniert uns gerne auf der Streaming-Plattform, damit ihr wisst, wann die nächste Folge dann rauskommt. Dann bekommt ihr nämlich so eine hübsche kleine Push-Benachrichtigung auf euer Handy. Weiberspeck ist back.
Ah, oh, sehr gut.
Und ihr dürft uns natürlich auch gerne, allerletzter Punkt, ich verspreche es, ihr dürft uns natürlich auch gerne bewerten auf den Podcast-Plattformen, wo es denn möglich ist.
Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Und dann hören wir uns bald wieder, liebe Leute.
Ja.
Dann bis dann.
Mit verzüglichen Grüßen.
Adios.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Adios, mi chachos.